SWR 2 Lesenswert Magazin.
Mit Katharina Borchert. Heute in der Sendung sehr viele, sehr kurze Bücher und Texte. Und ein schwerer Klotz, dicker als alle anderen Bände zusammen. Der Roman Die Jakobsbücher von der Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk. Ein Buch, das sofort vergriffen war, aber ab nächster Woche wieder vorliegen soll. Außerdem wichtig in dieser Sendung die Prosa-Miniaturen von Boto Strauß. Zu oft umsonst gelächelt ist der geistreiche Titel eines geistreichen Buches. Außerdem bereiten wir Norwegen nach. Wir reisen mit Henri Matisse nach Tanger. Wir erfahren etwas über die Mutter von Annie Ernaux und über die Freundschaft in chinesischer Lyrik. All dies im Laufe dieser Sendung, in der Sie Musik vom Album Let's Bash von dem Saxophonisten Joey Omicil hören. Ein Band voller Miniaturen, Kurzgeschichten von aphoristischer Dichte. Das ist das neue Buch von Boto Strauß. Zu oft umsonst gelächelt, heißt es gewitzt, und so sind auch die darin enthaltenen Texte. Worum es in ihnen geht? Um den Menschen in der Welt, seine Schrägheiten und seine Liebesversuche. Und wenn man genau hinschaut, sieht man, es sind meist kleine oder auch etwas größere Szenen, die Strauß entwirft. Kein Wunder, ist er doch auch und vor allem Dramatiker. Einer der meistgespielten in Deutschland. Sein neues Buch stellt Wolfgang Schneider jetzt vor.
Die letzte Prosasammlung von Boto Strauß trug den etwas angestrengten Titel Der Fortführer. Darin pflegte Strauß den hohen Ton des konservativen Intellektuellen, der seine Position in einer vermeintlich verworfenen Epoche bestimmt. Nun dürfen wir aufatmen. Das neue Buch des Autors kommt deutlich weniger angespannt daher. Schon mit seinem gewitzten Titel »Zu oft umsonst gelächelt« kehrt es zurück in den Bereich des Zwischenmenschlichen. Es ist eine Sammlung von Skizzen, Szenen, Betrachtungen und Kurzgeschichten, die sich einem großen, bewährten Strauß-Thema widmen. Der Liebe und der Leidenschaft als herausgehobenen Zuständen, bei denen nicht nur der Unterleib besser durchblutet wird, sondern auch in Geist und Bewusstsein Flammen entzündet werden. Das Unhandgreifliche der Liebe interessiert diesen Erzähler, jene subtilen Details, die in vielen Romanen oder Filmen durchs Raster fallen.
Subtilitätendämmerung. In Zukunft schreibt man über ungeschlachte Menschen, dickfällige Liebe und stellt bullige Fragen.
So lässt sich etwas rumpelnd der alternde Romancier vernehmen, die in ein mildes, ironisches Licht gestellte Leitfigur des Bandes, sein Conférencier gewissermaßen, der sich regelmäßig mit seinen programmatischen Überlegungen einschaltet. »Was bleibt mir von der Welt als nur die Episode?« seufzt er und bekennt, er sei immerzu auf den Spuren ausgestorbener Liebesarten. Davon wird hier erzählt, beglückendes, katastrophisches, skurriles. Das Umstürzlerische der Gefühle, das Gebrochene, an den Rändern angefressene Pathos ist dabei kennzeichnend. Es geht um Paare im ersten Glücksbann oder in der Auflösung, um Veteranen vergangener Liebesschlachten, um Verstoßene und Getäuschte. Leidenschaft braucht ein Quantum an Verschlagenheit und Lüge, anders als es die etablierte Kultur des regulierten Geschlechterumgangs wahrhaben möchte. Boto Strauß übt den Widerstand gegen die Verschrumpfung der Liebe durch zu viel Verständigungsjargon und Allerweltspsychologie. Schon ein Wort wie Partner stößt ihm übel auf.
Mann und Frau sind niemals Partner. Eine Frau ist Verehrte oder Begehrte, Dulderin oder Unduldsame, Lügnerin oder treue Seele, im besten Fall Kombattantin im gleichen Vorwärts und Entgegen, gleichwertig, gleichberechtigt. Nur niemals ein Partner. Ordinäre Anleihe aus dem Geschäftsleben, man unterschätze nicht die Magie der Banalität, die mit solcher Bezeichnung in jede Liebe einzieht und sie aushöhlt.
Solche Reflexionen verbinden sich mit einem Reigen einprägsamer Figuren, Rollen und Affektskulpturen. Die Miesmacherin, die ihren Mann ständig abkanzelt, die indiskrete Briefschreiberin, der Verfuscher der ersten Liebesnacht, der Mann mit dem Sandkuchengeruch und der Alte im Safarihemd, der nach dem Tod seiner Frau noch einmal alle Reisen wiederholt, die er je mit ihr unternahm. Nicht zu vergessen das Paar, das sich auf der blockierten Rolltreppe kennenlernt, und der erfolgreiche Unternehmer, der sein Leben mit einem weiblichen Quartett eingerichtet hat, seiner Ehefrau, seiner Geliebten, seiner fernsten Liebe und der hilfreichen Närrin. Als er diese aber eines Nachts vom eigenen Begehren selbst überrascht zur Geliebten macht, ist es vorbei mit seinem Geschäftsglück. Gelegentlich gehen die Geschichten von Botho Strauß ins Märchenhafte, Traumhafte oder Phantasmagorische über. Ihre Gefühlswahrheiten sind jedoch ganz von dieser Welt, wie in jenem Prosastück, in dem eine Frau abends allein beim Abschminken in ihrem Schlafzimmer sitzt. Im Spiegel sieht sie, wie sich hinter ihr das Laken ihres aufgeschlagenen Bettes plötzlich zu spannen beginnt. Eine Gestalt zeichnet sich ab, dann reißt der Stoff.
Sie betrachtet und wagt nicht, sich umzudrehen, in ihrem Spiegel die Geburt des Mannes aus der Matratze.
Sehr surreal, aber ein starkes Bild für die Sehnsucht. Botho Strauß schreibt keinen Nummer-sicher-Stil. Er ist immer auf der Suche nach ungewohnten, erhellenden Bildern und Ausdrücken. Das birgt das Risiko des Missglückens. Aber ohne Wagnis kein Gewinn. Viele Formulierungen sind treffsicher und hintergründig. Mit nur zwei elliptischen Sätzen schafft es der Erzähler, eine Enttäuschte vor uns hinzustellen. Eine Frau, die den Richtigen nie gefunden hat.
Tanja. Alle Männer hinter sich. Ein letzter Blick zurück. Auf der Liebe hoffnungslose Siedlungen.
Das ist komprimiert wie Lyrik. Wortmagie spielt auch in den Erzählungen selbst eine Rolle. In einer entwickelt sich die Liebe zwischen einer Journalistin und ihrem polnischen Computertechniker aus einem einzigen Wort, das die Ehefrau des Mannes, vielleicht ohne es richtig verstanden zu haben, fallen lässt. Nebenbuhlerin. Es stimuliert die erotische Fantasie der Journalistin so heftig, dass sie die bisher bloß unterstellte Affäre nun in die Tat umsetzt. Doch nicht nur um Liebe geht es, sondern auch um Freundschaft und Gemeinschaft, kaum weniger heikle Gebiete. Die längste Geschichte, immerhin 10 Seiten, erzählt skurril von 11 Kinoenthusiasten, die gerade zusammen den Film ihres Lebens gesehen haben und die nun um Worte für ihr Erlebnis ringen. Eine andere Parabel berichtet von einem kleinen Männerchor, der eines Tages mitten im Gesang völlig aus der Spur der Melodie gerät.
Ein inniges Solo wechselt in der Sekunde zum ordinären Fluch. Harmonien zerschellen wie hingeworfene Porzellanfiguren. Es explodiert ein gehässiger Streit unter den Sängern. Jeder bezichtigt den anderen, singend nichts als seinen schlechten Charakter in die Töne zu verlagern. Sie schelten und drohen und schließlich psychologisieren sie, dass es seine Art hat. Irgendwann ermüden sie in ihrem Gezänk, vergeben einander und versuchen mit vorsichtigen Intonationen zum achtstimmigen Gesang zurückzukehren. Aber wie sie es auch üben und immer von vorne beginnen, sie finden nicht zum alten Einklang zurück.
Sie haben zu viel psychologisiert und den erhöhten Zustand der Gemeinschaft dadurch verloren. Zu viel Bewusstsein und die Anmut ist dahin. Kleist lässt grüßen. Eine gewisse Paradoxie besteht darin, dass Botho Strauß selbst ein erstrangiger psychologischer Beobachter und Bewusstmacher ist, der mit seinem literarischen Sensorium feinste Verästelungen und Transformationen der Gefühle erkundet. An einer Stelle ist ihm allerdings ein merkwürdiger Fehler unterlaufen. Manchmal in Tierfilmen sieht man in der Wüste Zebras, Gnus von Tigerrudeln gejagt, beginnt ein Abschnitt. Hier hat Strauß nicht genau hingesehen, denn Tiger leben nicht in der Wüste und jagen nicht im Rudel. Kann es sein, dass er Tiger mit Löwen verwechselt hat? Nicht auszudenken. Besser kennt er sich aus in den mythischen Kontexten, die gelegentlich aufgespannt werden. Parzival, Orpheus, die Odyssee. Kleine, fragmentarische Formen des Erzählens gelten den Verlagen mittlerweile fast schon als geschäftsschädigend. Botho Strauß aber bleibt ihnen mit aller Entschiedenheit treu. Dass er keine Romane schreibt, hat auch damit zu tun, dass er mit jedem Satz aufs Ganze geht. In prägnanter Kürze versucht er, einer Erscheinung beizukommen, eine Physiognomie zu durchdringen, eine Handlung oder Gebärde durchsichtig zu machen. Ein Romancier dagegen schreibt immer im Hinblick auf den nächsten Winkelzug des Plots. Botho Strauß mag sie nicht, diese, wie er einmal gesagt hat, geschickt geschriebenen Romane voller schlecht gesehener Menschen. Sein neues Prosabuch blickt mit scharf gestelltem Facettenauge auf die Menschen und ihre ewige Liebesunruhe. Wer es liest, schult seine Empfindungsfähigkeit.
Wolfgang Schneider besprach Zu oft umsonst gelächelt, die neuen Erzählungen und Prosa-Miniaturen von Botho Strauß. Die Norweger waren da. Hunderte neue Bücher wurden ins Deutsche übersetzt. Das ganze Jahr über waren norwegische Autoren in Deutschland unterwegs. Letztes Wochenende dann das große Finale bei der Frankfurter Buchmesse. Ein Erfolg? Das möchte ich Katrin Mirtsching fragen. Sie ist die Inhaberin von Panke Buch, dem einzigen Skandinavien-Buchladen in Deutschland. Man findet ihn in Berlin-Pankow, wie der Name schon sagt, am Flüsschen Panke. Und natürlich auch online. Frau Mirtsching, auf einer Skala von 1 bis 10, wie gelungen fanden Sie denn den Gastlandauftritt der Norweger persönlich?
Also ich würde den Norwegern eine glatte 10 geben.
Was hat Ihnen denn besonders gut gefallen?
Der Pavillon hat einen also mit einer großen Klarheit und Offenheit begrüßt und insbesondere hat mich das reichhaltige Gesprächs- und Lesungsprogramm beeindruckt.
Gab es denn auch etwas, was Sie weniger gelungen fanden? Eine glatte 10 ist natürlich eigentlich so die Bestnote.
Vielleicht einfach die Fülle des Programms. Also es gab zwei Bühnen, auf denen viele Dinge dann natürlich auch parallel liefen, die mich sowohl als auch interessiert hätten. Und dann war die Entscheidung manchmal schwer oder ich habe von beiden einen Teil wahrgenommen, bin ein bisschen hin und her gelaufen. Ja, aber das bringt einfach diese Reichhaltigkeit an Autoren und Themen mit sich, dass man dann eben so ein enges, volles Programm gestrickt hat, meine ich.
Also da fiel die Entscheidung schwer, ja. Sie bieten bei Panke Buch ja das ganze Jahr über Skandinavisches an. Also Übersetzungen aus dem Norwegischen, aus dem Schwedischen, Dänischen, Finnischen und auch Isländischen und vor allem auch Originalbücher aus diesen 5 Sprachen. Mal abgesehen von so einem Gastlandschwerpunkt, welches Land dominiert denn bei Ihnen in der Buchhandlung?
Also es gibt eigentlich für alle diese 5 Länder so die eingeschworenen Fans. Das hat mit Reisen zu tun oder vielleicht mal mit einer Phase, Lebensphase in einem dieser Länder zu tun. In diesem Jahr stand wirklich ganz, also auch bei unseren Gästen, das Thema Norwegen ganz weit oben. Und so über die Jahre hinweg würde ich fast sagen, dass Island so das Lieblingsland unserer Gäste ist.
Können Sie das erklären? Liegt das am Reisen nach Island, weil das besonders attraktiv ist?
Das ist sicher ein Punkt. Und Sie wissen, dass 2011 war Island Gastland der Frankfurter Buchmesse. Übrigens unter der Leitung von Haldur, der jetzt auch den Norwegen-Auftritt organisiert hat. Und da ist ein aus meiner Sicht wirklich nachhaltiges, sehr großes Interesse an isländischer Literatur erwachsen, das über die Jahre so trägt. Es war auch das Jahr der Gründung meiner Buchhandlung und auch so ein großer Impuls, dieses Thema so ganz konzentriert anzugehen mit den nordischen Ländern in der Buchhandlung.
Ja, Haldur Gudmundsson ist Isländer, hat den Island-Auftritt gemanagt und jetzt den Norwegen-Auftritt. Ich war vor einigen Wochen mal bei Ihnen im Buchladen und da sah ich, dass Sie gleich den ersten Tisch im Eingangsbereich ganz mit norwegischen Neuerscheinungen dekoriert hatten. Hat sich Norwegisches denn dieses Jahr besonders gut verkauft, also besser als in den Jahren davor?
Das würde ich auf jeden Fall bejahen. Es ist ja so eine wirklich große Vielfalt an Titeln jetzt übersetzt worden. Eben nicht nur die schon sehr bekannten Namen, sondern viele norwegische Klassiker sind in neuer Übersetzung da. Zum Beispiel Roman von Sigrid Undset. Viele neue Stimmen, ganz interessante neue Autorinnen, finde ich. Lyrik, Kinderbuch natürlich nicht zu vergessen, also die unheimlich schön und ja vielfältig gestalteten Kinder- und Jugendbücher. Inzwischen sind es 2 Tische und sie sind brechend voll und wir werden das auf jeden Fall auch weiterführen.
Was an Ihrem Buchladen ja so außergewöhnlich ist, ist, dass man ja viele Bücher auch in den Originalsprachen bekommt. Skandinavische Bücher sind aber vergleichsweise teuer. Woran liegt das eigentlich? Liegt das daran, dass sie importiert werden müssen?
Ja, wir importieren aus den Ländern direkt. Also kein Barsortiment hier bei uns im Land führt diese Literatur in den Originalsprachen. Und da sind es meistens die Frachtkosten, die so enorm zu Buche schlagen. Und weitere Schwierigkeit, also für den Import aus Norwegen, eben kein EU-Land, sind dann auch noch Zollprobleme, die mitunter auftauchen, die dann auch den Import etwas langwierig machen.
Die Norweger sind ihren Gastlandauftritt in diesem Jahr, finde ich, relativ schlau angegangen, denn die haben viele deutsche Buchhändler in ihre Aktivitäten einbezogen. Also nicht nur Literaturkritiker und Journalisten, wie das normalerweise ist, sondern eben auch viele Buchhändler, die ja auch die Bücher am Ende an den Mann bringen müssen. Am Ende wurden die Tische aus der Frankfurter Gastlandhalle auch an die Buchhändler verschenkt. Haben Sie auch einen bekommen?
Auf jeden Fall haben wir uns vorab beworben, das konnte man machen und ich bin gespannt, ob einer vielleicht dann den Weg hier zu uns findet.
Ach so, das ist noch nicht bekannt.
Also bis jetzt noch nicht, es ist ja auch erst ein paar Tage her, also ich denke, das ist noch in Arbeit.
Wir hatten jetzt viel Berichterstattung über den Norwegen-Auftritt, also sehr prominent war natürlich der Auftritt der Kronprinzessin Mette-Marit mit ihrem Literaturzug, aber wir hatten auch viele Rezensionen, die neuen Bücher von den Autorenstars haben natürlich viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, also die Bücher von Maja Lünde etwa oder von Karl-Uwe Knausgard oder von Thomas Espedal. Haben Sie, Frau Mitschink, vielleicht noch ein, zwei Lesetipps, also Bücher, die Sie toll fanden, aber die bislang noch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen haben?
Ich habe tatsächlich jetzt hier vor mir so meine beiden Lieblingsautorinnen, für mich Entdeckung durch diese Buchmesse aus dem Norwegischen. Das ist einmal Hanne Årstavik, die im Karl Rauch Verlag sogar schon 3 Titel hat, die jetzt innerhalb sehr kurzer Zeit übersetzt wurden. Wir hatten sie ganz kurz vor der Messe auch bei uns zu Gast mit dem jüngsten Buch »Die Zeit, die es dauert«. Und zum zweiten Helga Flatland mit dem Roman »Eine moderne Familie«, erschienen im Weidle Verlag. Auch eine ganz starke, überraschende Familiengeschichte.
Und den Norwegentisch im Eingangsbereich, den haben Sie jetzt noch nicht wieder abgeräumt. Die Norweger bleiben noch ein bisschen Schwerpunkt bei Ihnen im Laden?
Auf jeden Fall. Also wir sind einfach selbst so daran interessiert, diese Titel zu entdecken. Gelesen haben wir sie natürlich noch nicht alle. Und wir schauen mal, wie das jetzt weitergeht Richtung Weihnachten. Da wird bestimmt noch das ein oder andere norwegische Buch auf den Gabentisch wandern.
Also der Schwerpunkt in Frankfurt ist vorbei, aber die Bücher sind natürlich noch da. Die bleiben uns und die können jetzt auch noch lange Zeit nachgelesen werden. Das war Katrin Mirtschink von der Skandinavien-Buchhandlung Pankebuch, zu finden in Berlin-Pankow oder auch online. Frau Mirtschink, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Jakobsbücher sind vergriffen. Alle ausverkauft, Buchknappheit, Engpass, Wartezeiten. Denn der kleine Kamper Verlag hatte natürlich nicht eingeplant, dass seine Autorin Olga Tokarczuk den Literaturnobelpreis bekommen würde. Und hatte deshalb im September erstmal eine vorsichtige erste Auflage der Jakobsbücher drucken lassen. Immerhin ist das Buch ein Klotz von 1200 Seiten. Doch dann kam der Preis der Preise und alles war anders. Auf einmal wollten alle Olga Tokarczuk lesen. Deshalb wird jetzt gerade nachgedruckt und nächste Woche liegen die Jakobsbücher dann wieder vor. Was an dem Roman so interessant ist, erklärt nun Martin Sander.
Olga Tokarczuks Jakobsbücher führen in eine Welt, die nationalbewusste Polen bis heute gern als Reich der Freiheit und Toleranz idealisieren. Es geht um die polnisch-litauische Adelsrepublik des 18. Jahrhunderts, genauer gesagt um den armen Südosten dieser Republik, wo Juden und Christen in enger Nachbarschaft lebten. Die frisch gekürte Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk schaut ohne nationale Verklärung auf diese Welt. Sie erzählt, auf historischen Quellen beruhend, von selbstherrlichen polnischen Adligen und überheblichen Kirchenfürsten, von sozialen und religiösen Spannungen, von Judenhass. Das sei, so ihre Kritiker, eine Hetzjagd auf die polnische Nation, die Autorin eine Nestbeschmutzerin, die man des Landes verweisen müsse. Die Mächtigen der polnisch-litauischen Adelsrepublik entpuppen sich in den Jakobsbüchern überwiegend als zwielichtige Gestalten. Das Paradebeispiel liefert der im Roman immer wieder auftauchende Bischof Kajetan Sołtys. Im Pantheon der polnischen Nationalhelden nimmt dieser Sołtys bis heute einen führenden Platz ein. Demnach kämpfte er wie kein anderer für den Glauben und die Freiheit Polens. Olga Tokarczuk schildert andere Eigenschaften des Bischofs.
Klettern also des Bischofs Spielschulden in die Höhe, so ruft er Gott an, dass er ihn vor einem Skandal bewahre, falls die Angelegenheit ans Tageslicht käme. Gottes Hilfe fordert er ein, schließlich kämpfen er und Gott Seite an Seite. Noch weiß niemand, dass er die bischöflichen Insignien verpfändet hat, um seine Schulden zu begleichen, bei den Juden von Jytomir. Das Geld hat der Bischof am Kartentisch nicht zurückgewonnen, nun fordert er die Herausgabe der Insignien, will den Juden bewaffnete Männer auf den Hals hetzen.
Bischof Sołtys verleumdet die Juden, um seinen Spielschulden zu entkommen. Er unterstellt ihnen Ritualmorde an Christenkindern. Damit steht er nicht allein. Tokarczuks Adelsrepublik ist ein Land voll Ungerechtigkeit, Unterdrückung und Intoleranz. Aber sie ist seit den 50er Jahren des 18. Jahrhunderts auch der Schauplatz einer großen Rebellion gegen die Verhältnisse. Dafür steht die Haupt- und Titelfigur dieses Romans, Jakob ben Jehuda Leib, ein selbsternannter polnisch-jüdischer Messias, der unter dem Namen Jakob Frank berühmt wurde. Olga Tokarczuk sieht ihn so.
Jakob Frank war eine sehr kontroverse, mehrdeutige, komplizierte Gestalt, sehr charismatisch auch. Er wurde als Nachfahre sephardischer Juden geboren. Als selbsternannter Messias brachte er ein ziemliches Durcheinander über die polnisch-litauische Adelsrepublik. Diese Geschichte ist so unglaublich, dass allein schon das anspornt, sie zu erzählen. Hinzu kommt, dass sie nur wenigen Polen bekannt ist, obwohl sie unser kollektives Selbstverständnis stark beeinflusst hat.
Jakob Frank wird von Kindheit an von einer Endzeitstimmung erfasst, die sich unter den ostpolnischen Juden infolge von Kriegen und Pogromen ausgebreitet hat. Frank lehnt sich gegen die jüdische Tradition auf, verwirft die Tora und den Talmud. Er will die Juden aus dem Ghetto holen, religiöse und soziale Mauern einreißen, aufklären. Dabei wirkt er oft autoritär, mitunter gewalttätig und obszön. Olga Tokarczuk erzählt Jakob Franks Geschichte aus der Sicht anderer Figuren, vor allem aus den viele Romankapitel füllenden Aufzeichnungen des Jakob Frank-Jüngers Nachman. Nachman erlebt, wie der Heilige Geist in den Körper seines Herrn fährt.
Zwischen umgestürzten Möbeln stand Jakob. Halbnackt, die Haut glänzte von Schweiß, sein Gesicht war bleich, die Augen seltsam blicklos, und wie bei einem heftigen Fieber zitterte er am ganzen Leib. Der Vorhang zwischen dieser und jener Welt riss ein, die Zeit verlor ihre Unschuld, gleich einem Rambock brach der Geist sich Bahn. Schwer von Schweiß war die Luft in der engen, stickigen Kammer, ein blutiger Geruch stieg auf wie von rohem Fleisch. Übelkeit ergriff mich, ich spürte, wie jedes Haar an meinem Körper sich sträubte. Auch sah ich, dass Jakobs Männlichkeit anschwoll und den Stoff seines Sirwal wölbte. Schließlich fiel er ächzend und mit gesenktem Kopf auf die Knie.
Die Sprache des Romans ist, je nachdem, welche Figur spricht, mal psychologisch eindringlich, mal verfällt sie in den fremden Ton altertümlicher Chroniken oder erhält die Form intimer Bekenntnisse im Briefwechsel. Jakob Frank erweist sich dabei als schwer durchschaubare, vielfach gespaltene Persönlichkeit zwischen religiösem Wahn und weltlicher Machtgier. Mit der Geschichte dieser Hauptfigur samt ihrer Unberechenbarkeit hält die Autorin die Spannung bis zum Schluss. Zeitweilig lebt der Sektenführer mit seinen Anhängern in einer Großkommune. Später erscheint er am Wiener Kaiserhof, dient dort Joseph II. Seine Tochter Eva an, um im Gegenzug einen eigenen Ministaat auf habsburgischem Boden zu erlangen, vergeblich. Zum Schluss landen die Frankisten in Offenbach, wo ihnen ein deutscher Fürst sein Schloss zur Verfügung stellt. Olga Tokarczuk interpretiert die Streifzüge so.
Ich verstehe die Wanderung von Jakob Frank als eine der ersten gesellschaftlichen Emanzipationsbewegungen. Er war auf seine Art ein Revolutionär, und zwar im Osten Europas, während gerade noch zu seinen Lebzeiten die Französische Revolution ausbrach. Ich bemühe mich, die Geschichte so zu erzählen, dass sie der Leser versteht. Es geht mir um Kommunikation. Die Sprache ist zweitrangig. Sie dient mir als Messer und Gabel zum Verzehr des Hauptgerichts, der Wirklichkeit.
Gleichwohl bilden die Jakobsbücher ein raffiniertes Geflecht von Erzählhaltungen und Strategien. Die Erzählerin Olga Tokarczuk ist nie allwissend, erzählt durch ihre Figuren und sorgt auch dadurch für Spannung. Die deutsche Aufklärerin Sophie von La Roche tritt ebenso auf wie die polnische Barockdichterin Elżbieta Druszpatska oder der lateinisch schreibende polnische Enzyklopädist Benedikt Chmielowski. Über alledem lässt Tokarczuk noch eine Kontrollinstanz schweben, Henta, Jakobs Großmutter. Henta verstirbt zu Beginn des Romans auf einer Hochzeitsfeier, kann die Welt nicht ganz verlassen und schaut der Autorin am Ende noch auf den Bildschirm. Eine Nuance des magischen Realismus im historischen Roman.
Jenta verfällt in eine merkwürdige, nicht mehr menschengleiche Existenzform. Sie ist zugleich lebendig und ewig, nicht verstorben, bis zum Ende. Auf ihren Schultern ruht das Gerüst meiner Erzählung.
Mit den Jakobsbüchern hat Olga Tokarczuk einen wunderbar erzählten historischen Roman vorgelegt, der das in Polen aktuell dominante Bild der eigenen Nation und ihrer Vergangenheit in Frage stellt. Lisa Palmes und Lothar Quinckenstein haben das aus unterschiedlichen Sprachformen und Klängen komponierte Werk frei und treffend im Sinn ins Deutsche übertragen. Den Vorwurf von Olga Tokarczuks politischen Widersachern, die Autorin habe mit den Jakobsbüchern die polnische Geschichte verunglimpft, teilen viele begeisterte Leser nicht. Der Nobelpreis bietet der Angegriffenen Schutz und verändert die Sicht auf ihr Werk. Selbst Polens Kulturminister Piotr Gliński, der die Lektüre der Jakobsbücher, wie er behauptete, zuvor verärgert abgebrochen hatte, versprach nun öffentlich, er wolle Tokarczuk doch zu Ende lesen.
Die Jakobsbücher heißt der neue Roman der Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk. Aus dem Polnischen übersetzt haben ihn Lisa Palmes und Lothar Quinckenstein. Erschienen ist er im Kamper Verlag. Sie hörten eine Rezension von Martin Sander hier auf SWR 2. Zwölf reiste der Maler Henri Matisse zusammen mit seiner Frau nach Tanger, voller Sehnsucht nach Sonne und Licht. Doch in Tanger regnete es. Tagelang schaute Matisse trüb aus dem Hotelzimmerfenster. Aber malte dann doch noch. Ein wasserblaues Bild, ein Blick aus dem Fenster auf die dahinterliegende anglikanische Kirche. Dieses Bild landete 1996, fast ein Jahrhundert später, auf dem Cover von Abdelkader Benalis Debütroman »Hochzeit am Meer«. Und es ließ Benali, der selbst aus Marokko stammt und als Kind in die Niederlande kam, nicht mehr los. Mit Matisse im Kopf begab er sich auf Spurensuche, reiste nach Tanger und schrieb über seine Reiseerlebnisse. Herausgekommen ist ein sehr lebendiger Essay, den ich hier kurz empfehlen möchte. Er changiert zwischen intuitiver Kunstreflexion, vorsichtiger Heimatsuche und touristischer Abenteuerlust. Ziemlich überraschend übrigens, wie fremd so ein früher Migrant durch das Land seiner Herkunft laufen kann. Genauso fremd wie jedes andere Bleichgesicht. Deshalb reist Benali auch nicht allein, sondern zusammen mit Henri Matisse. Henri Matisse in Tanger heißt Abdelkader Benalis Buch. Gregor Seferenz hat es aus dem Niederländischen übersetzt. Erschienen ist es im Pietmeyer Verlag. Aus welcher Schicht komme ich und wie hat sie mich geprägt? Fragen, mit denen sich vor allem französische Autorinnen und Autoren herumschlagen. Meistens stammen sie aus einfachen Milieus und sie wuchsen irgendwo abseits der städtischen Zentren auf. Sie haben sich hochgearbeitet, kommen damit aber nicht ganz zurecht. Man denke nur an die Bücher von Édouard Louis, die auch bei uns zu Bestsellern wurden. Soziologische Selbstbefragungen in der Tradition von Pierre Bourdieu, der die feinen sozialen Unterschiede so genau beschrieb. Zu den französischen Herkunftsanalytikern gehört auch die Autorin Annie Ernaux. Über ihren Vater schrieb sie bereits vor vielen Jahren. In ihrem neuen Buch nun widmet sie sich ihrer Mutter. Eine Frau heißt das Buch ganz distanziert. Angela Gutzeit hat es gelesen.
Als Annie Ernaux 1983 ein Buch über ihren verstorbenen Vater veröffentlichte, stellte sie dem schmalen Band mit dem Titel La Place ein Zitat von Jean Genet voran. Schreiben ist der letzte Ausweg, wenn man einen Verrat begangen hat. Für Ernaux ist es der Klassenverrat. Seitdem schreibt Frankreichs prominente Autorin gegen einen Schmerz an, den der Wechsel in das Bildungsmilieu und die Entfernung von den Eltern mit sich brachte. Mit dem Band »Eine Frau« rundet sich für den deutschen Leser erst jetzt Ernauds ethnografische Spurensuche nach der sozialen und geschlechtlichen Bedingtheit individueller Existenz zu einem einzigen großen Projekt. Das Buch erschien in Frankreich bereits 1988. Mit »Eine Frau«, entsprechend dem französischen Titel »Une femme«, ist die Mutter der Autoren gemeint. Ist ein Buchtitel denkbar, der in seiner Allgemeinheit einen größeren Abstand markiert zu dem Menschen, der einen einst geboren hat? Für Ernaux ist diese Distanz jedoch Bedingung ihres Schreibens und ihres Erkenntnisprozesses über eine Frau, die unauslöschlich ein Teil von ihr ist.
Ich möchte die Frau zu fassen bekommen, die außerhalb von mir existiert hat. Die Frau, die am ländlichen Rand einer Kleinstadt in der Normandie geboren wurde und auf der geriatrischen Station eines Krankenhauses in einem Vorort von Paris gestorben ist. Was ich zu schreiben hoffe, um ihr gerecht zu werden, liegt vermutlich an der Nahtstelle von Familie und Gesellschaft, Mythos und Geschichte. Mein Vorhaben ist literarischer Art, denn es geht darum, nach einer Wahrheit über meine Mutter zu suchen, die nur durch Worte gefunden werden kann.
Was ist das für eine Wahrheit und kann es die aus der Tochterperspektive überhaupt geben? Zunächst rekonstruiert Ernaux das Leben der Mutter aus verfügbaren Daten, Fakten, dem Betrachten von Fotos, um später dann der Tochterperspektive zunehmend Raum zu geben. 1906 wurde die Mutter in Yvetot, einer kalten Stadt, wie es heißt, auf einer windigen Ebene zwischen Rouen und Le Havre geboren. Bildung war nicht gefragt. Die Schule mit 12,5 Jahren vorbei. Dann die Arbeit in einer Fabrik. 1928 Heirat und kurz darauf der Existenzkampf während der schwarzen Jahre der Wirtschaftskrise. Ernaux zeigt eine Frau, die versucht, sich mit Wut und Stolz aus ihrer niedrigen gesellschaftlichen Stellung herauszuarbeiten. Wenn nun Ernaux in ihrem Mutterbuch die Ich-Form für die erzählende Schriftstellertochter wählt, ist dieses Ich nur auf den ersten Blick ein rein autobiografisches. Eine literarische Dimension erhält es durch den spürbaren Kampf um die Anordnung von Worten, wie Ernaux schreibt, um Worte, die durch Auswahl und Reihenfolge einen Resonanzraum eröffnen. Manchmal braucht sie dafür nur einen einzigen Satz. Für eine Frau war die Ehe eine Frage von Leben und Tod. Oder sie wollte, dass ich ein Kind blieb. Und manchmal stand ihr in Gestalt der Tochter der Klassenfeind gegenüber. Gerade letzterer Satz verdeutlicht, wie sehr die Beschreibung des mütterlichen Lebens immer auch ein Licht auf die Erzählerin selbst und ihren unauslöschlichen Zwiespalt zwischen Zugehörigkeit und Entfremdung wirft. Zunehmend schämte sich die Tochter für die materielle Beschränktheit in ihrem Elternhaus, die geschwollene Sprache der Mutter, die nach Anschluss an bessere Kreise gierte und damit nur ihre Unbildung entblößte.
Sie hörte auf, mein Idol zu sein. Ich wurde empfänglich für das Frauenbild, das Zeitschriften wie L'Écho de la Mode vermittelten und dem die Mütter meiner kleinbürgerlichen Klassenkameradinnen auf dem Pensionat nahe kamen. Schlanke, zurückhaltende Frauen, die kochen konnten und ihre Töchter Schätzchen nannten. Ich fand, meine Mutter nahm zu viel Raum ein. Ich sah weg, wenn sie sich eine Flasche zum Entkorken zwischen die Beine klemmte. Ich schämte mich für ihren barschen Ton und ihr forsches Auftreten, umso mehr, als ich ahnte, wie ähnlich ich ihr war.
Die Mutter war, wie Ernaux schildert, eine laute Frau, die schnell zuschlug, aber auch lebenslustig und lesehungrig war. Fantastisch, wie die Übersetzerin Sonja Fink die Übertragung der mütterlichen Wortwahl und Alltagssprüche ins Deutsche meistert. Die Mutter hatte es geschafft, der Fabrikarbeit zu entkommen und in der Arbeiterstadt Lillebonne einen eigenen Krämerladen mit integrierter Kneipe zu eröffnen. Ihr größter Wunsch war, ihrer Tochter ein besseres Leben zu ermöglichen. Ein Leben, das die beiden schließlich auseinandertrieb. Ernaux' Buch beginnt mit dem Tod der Mutter und endet mit ihrem Sterben und Verlöschen in der Demenz. Die Sprache bleibt schlicht, der Ton aber wird weicher. Ist Schreiben nicht auch eine Form des Gebens? Fragt Ernaux am Schluss. Jetzt, da Streit und Missverständnisse verschwunden sind, gewinnt die Verbundenheit wieder an Bedeutung.
Ich wusch ihr die Hände, rasierte die Wangen und das Kinn. Oft griff sie nach meinem Rock und befühlte den Stoff, als wollte sie die Qualität prüfen. Mit zusammengebissenen Zähnen riss sie das Papier von dem Gebäck. Sie redete über Geld, über Kunden, warf lachend den Kopf in den Nacken. Das waren Gesten, die immer typisch für sie gewesen waren. Worte, die sie ihr Leben lang begleitet hatten. Ich wollte nicht, dass sie starb. Ich hatte das Bedürfnis, sie zu füttern, zu berühren, ihr zuzuhören.
Eine Wahrheit über das Leben der Mutter gibt es nicht, nur Annäherungen und schmerzhafte Erkenntnisse. Aber indem Annie Ernaux dieser individuellen Existenz Raum lässt, ihren Kampf sichtbar macht mit den Verhältnissen, denen die Mutter entkommen wollte, aber nicht entkommen konnte, verleiht sie diesem Leben rückblickend nichts weniger als Würde.
Eine Frau heißt Annie Ernaux's neues schmales Buch ganz knapp. Sonja Fink hat es aus dem Französischen übersetzt. Erschienen ist es im Surkamp Verlag. Sie hörten dazu eine Rezension von Angela Gutzeit. In dir fand ich ihn, den wahren Freund, nach dem ich immer suchte. So beginnt ein Gedicht aus der Lyriksammlung mit dem schönen Titel »Unzertrennlich, sorglos und verrückt«. Eine Sammlung chinesischer Freundschaftsgedichte aus insgesamt etwa 1500 Jahren. Zusammengestellt hat sie der Sinologe Thomas Höllmann und der ist mir jetzt zugeschaltet und das freut mich sehr. Guten Tag, Herr Höllmann.
Schönen Tag, Frau Bochert.
Ja, knapp 60 Gedichte haben Sie für diesen sehr zu Herzen gehenden Band zusammengestellt. Und man könnte fast glauben, dass Freundschaft so eines der wichtigsten Themen in der chinesischen Lyrik ist. Stimmt das so?
Das stimmt definitiv. Also weit mehr im Westen steht die Freundschaft, ich muss halt an der Stelle gleich sagen, die Freundschaft zwischen Männern ganz oben mit dran. Neben der Liebe, vielleicht sogar noch vor der Liebe, vielleicht noch vergleichbar mit Vergänglichkeit und Tod.
Haben Sie denn in diesem Band auch ein Lieblingsgedicht, ein Lieblingsfreundschaftsgedicht? Welches wäre das?
Also das Lieblingsgedicht habe ich jetzt nicht, aber es gibt eine ganze Reihe, die mir besonders gut gefallen, die mich besonders ansprechen. Eines davon hat den schönen Titel »Beim Allmächtigen« und ist ein Gedicht, was sehr viele Facetten mit sich bringt.
Das ist gleich das erste Gedicht im Band?
Das ist genau das allererste im Band, ja.
Können Sie es vielleicht auf Chinesisch vorlesen und dann auch auf Deutsch? Sie haben es ja selbst übersetzt.
Kann ich versuchen. Wobei ich hinzufügen muss, dass ich das nur in Mandarin kann und nicht in Kantonesisch. Kantonesisch ist die Sprache, die der damals zur Entstehung des Gedichtes gesprochenen Sprache näher stünde.
Also entstanden ist es im 2. Jahrhundert vor Christus.
Genau so ist es.
Mhm. Ja, dann hören wir es jetzt auf Mandarin.
Shangxie, wo yu, yu zhen xiang zhi. Changming, Wu Jieshuai, Shan Wu Ling, Jiang Shui Wei Jie, Dong Lei Zhen Zhen, Xia Yu Yu Xue, Tian Di He, Nai Gan Yu Jun Jue.
Und jetzt noch Ihre Übersetzung ins Deutsche?
Beim Allmächtigen will dir ein treuer Gefährte sein, unverbrüchlich, ein ganzes Leben lang. Nur wenn die Gipfel abgetragen, die Flüsse ausgetrocknet sind, wenn es im Winter donnert und im Sommer schneit, wenn Himmel und Erde sich vereinen, dann mache ich mich vielleicht davon.
Ganz herzlichen Dank, Thomas Höllmann. Dieses erste Gedicht, das hat's ja ganz schön in sich. Ne? Das erzählt ja eigentlich schon, dass da ein Freund vielleicht sich davon macht. Warum haben Sie dies für Ihren Band gleich an die erste Stelle gesetzt?
Also der Grund ist ein trivialer. Ich habe die Gedichte im Wesentlichen chronologisch angeordnet. Und das ist das früheste Gedicht, was ich aufgegriffen habe. Wobei man sagen muss, dass der Verfasser des Gedichts nicht bekannt ist. Die Datierung ist eine tentative, aber ich denke, das 2. Jahrhundert vor Christus wird es ziemlich genau treffen.
Kann man davon ausgehen, dass ein Mann das geschrieben hat? Denn alle Gedichte in Ihrem Band wurden ja von Männern geschrieben.
Nicht alle, aber fast alle wurden von Männern geschrieben. Ich gehe davon aus, ja, es stammt von einem Mann. Es gibt zwar eine Diskussion darüber, ob möglicherweise hier eine Frau ihren Geliebten adressiert. Es gibt genauso eine Diskussion darüber, ob es vielleicht der Eid war, den Soldaten auf ihren Anführer leisten mussten. Die größte Wahrscheinlichkeit steht bei mir allerdings von der ganzen Wortwahl her für ein Gedicht über die Freundschaft.
Wie kommt es, dass vor allen Dingen Männer über Männerfreundschaft schrieben?
Das ist zunächst einmal einfach ein Quellenproblem. Man muss sich vorstellen, Analphabetismus hat in China eine riesige Rolle gespielt. Man kann davon ausgehen, dass die Analphabetenrate bei den Männern bei 90% lag und bei den Frauen vielleicht bei 98%. Das heißt, ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung war überhaupt fähig zu lesen und zu schreiben. Es gibt gelegentlich auch Gedichte, die von Frauen an Männer gerichtet sind. Eher selten, was auch daran liegt, dass die Möglichkeiten von selbstständigen Frauen auf Männer zu treffen höchst eingeschränkt gewesen sind. Also extrem in der Sung-Dynastie im 11., 12. Jahrhundert, als die Frauen eingebundene Füße hatten und im Grunde das Haus nicht verlassen sollten. Und Gedichte von Frauen an Frauen oder über Frauen oder über Freundschaft zwischen Frauen bilden eine absolute Ausnahme.
Gibt es denn das Wort Freundin, also in der weiblichen Form, auf Chinesisch oder treffen wir hier immer nur auf Zeichen für Freund?
Das lässt sich von den Zeichen her nicht unterscheiden. Mhm. Also die gängigen Bezeichnungen, You, Peng You, Guren und so weiter, sind eigentlich neutral. Man kann das nur spezifizieren dadurch, dass man ein Partikel voransetzt, also weiblich oder männlich. Ansonsten ist es allgemein gehalten. Und in den Gedichten, die ich in dem Band zusammengestellt habe, ist kein einziges mit dabei, wo aus dem Wortlaut allein heraus die Geschlechtszugehörigkeit klar wäre.
Ich habe kürzlich den Roman Aufzeichnungen aus einem flüchtigen Leben gelesen von Chen Fu aus dem 19. Jahrhundert. Der ist bei uns jetzt ganz neu erschienen. Das ist ein wunderbares Werk und darin wird auch ein sehr starkes Freundschaftsideal hochgehalten. Also fast zeitgleich wie bei uns in der Romantik, interessanterweise. Mhm. Besteht denn so ein Freundschaftsideal in China durch die Zeiten hinweg? Oder sind Sie bei der Zusammenstellung der Texte jetzt auch auf verschiedene Phasen so leidenschaftlicher Freundschaft und Freundschaftlichkeit gestoßen?
Das Thema Freundschaft ist ein durchgehendes. Allerdings ist das Spektrum des Umgangs mit der Freundschaft ja sehr breit. Das heißt, wir haben alle möglichen Formen von ja eigentlich mehr Klientelzuordnungen, vom Kollegen bis zum Kumpel. Wir haben also ein utilitaristisches Element bis hin zum vollkommen schwärmerischen. Und verdichtet wird das Ganze unter der Dynastie Tang, also im 7., 8., 9. Jahrhundert, dass alle Facetten im Grunde da sind.
Also das heißt, es gibt sehr emotionale Freundschaftsbezeugungen, aber eben auch welche, die, das habe ich auch in Ihrem Band gefunden, die Hierarchien so mitreflektieren. Ne? Klingt irgendwie konfuzianisch, also Hierarchie zwischen zwei Freunden, der eine ist zum Beispiel wohlhabender oder einflussreicher als der andere. Aber auch die Frage danach wird gestellt, welche Freunde einem nach einem sozialen Abstieg dennoch bleiben. Und da gibt es ein Gedicht, das mich in seiner absoluten Knappheit total ergriffen hat. Das ist von Li Qi aus dem 8. Jahrhundert und das heißt Chen Zhang Fu zum Abschied. Auf Chinesisch sind das nur zwei Zeilen, aber auf Deutsch würde ich es ganz gerne kurz vorlesen. Das geht so. Chen Zhang Fu zum Abschied. Mir ist zu Ohren gekommen, dass du dort, wo du herstammst, eine große Schar von Freunden hast. Gilt das auch heute noch, nachdem du gestern deines Amtes enthoben wurdest? Ja, das ist so ein Gedicht, das auch Hierarchie und pragmatische Freundschaften sozusagen mitreflektiert, oder?
Ja, ich meine, das Gedicht ist im Grunde ja extrem aktuell. Wenn man sich sogenannte Politikerfreundschaften anschaut, dann wird man immer wieder feststellen, dass die nicht unbedingt belastbar sind. Und genau das wird in diesem Gedicht angesprochen. Es gibt ein anderes wunderbares Gedicht von Du Fu, einer der bedeutendsten Lyriker Chinas, bei dem es darum geht, dass er sich darüber beklagt, dass er keine Post mehr kriegt von einflussreichen Freunden. Was bedeutet, dass der Einfluss der Freunde vielleicht für ihn auch wichtiger war als die Freundschaft in ihrem Kern und dass umgekehrt für seine Gönner die Freundschaft auch nicht extrem belastbar gewesen ist und dass die ihn durchaus fallen lassen haben, als er vielleicht für sie nicht mehr hilfreich gewesen ist.
Ich muss auch sagen, als ich die Gedichte las, auch wenn sie schon 1000 Jahre alt sind, ich habe gedacht, ja, kann ich auch was mit anfangen. Regt an zum Nachdenken über Freundschaften heute, eigene Freundschaften auch und wie man sie führt, warum man sie führt. Es gibt Gedichte, zwei Gedichte habe ich gefunden. Ich hoffe, ich habe keins übersehen. Da geht es um ein interessantes Freundschaftspaar. Das sind die beiden Herren Guan und Bao. Die sind offenbar in der chinesischen Literaturgeschichte bekannt. Das ist offenbar ein klassisches Freundschaftspaar. Was war das für eine Freundschaft?
Ja, das ist eine Freundschaft, die nach unseren europäischen Kriterien überhaupt nicht als Freundschaft anerkannt werden würde, weil sie eben keine Reziprozität hat. Da geht es um zwei Figuren aus dem 7. Jahrhundert vor Christus, deren Existenz verbürgt ist, der Rest ist vielleicht sehr stark mit Fantasie angereichert. Und einer der beiden war Guan Zhong und der andere war Bao Shuya. Der erstere war ehrgeizig, kam aus ärmlichen Verhältnissen und war unzuverlässig. Der andere war reich, bescheiden und war loyal. Der eine, Bao Shuya, hat dem anderen, Guan Zhong, immer wieder geholfen, sodass es eine vollkommen einseitige Beziehung war. Bao Shuya war das Amt eines Ministers angeboten worden. Er hat aber gesagt, gib dieses Amt lieber dem Guan Zhong. Und der war nicht extrem dankbar eigentlich dafür. Das heißt, hier haben wir wirklich eine Beziehung, die vollkommen asymmetrisch ist. Da gibt es keine Reziprozität. Und warum gerade diese Form des Zusammenlebens in China so hochgehalten wird als Inbegriff der Freundschaft, hat mir noch niemand erklären können.
Ja, das ist wirklich sonderbar, ne? Dass man einen Nutznießer hat und einen, der immer gibt. Das jüngste Gedicht in diesem Band ist aus dem 13. Jahrhundert. Ist ja auch schon ein bisschen was her. Dann ist Schluss. Warum haben Sie da aufgehört?
Das hat pragmatische Gründe. Ich wollte einfach nicht die gesamte chinesische Geschichte durchgehen. Dann hätte sich die Zahl der Gedichte nochmal verdoppelt, die ich zur Auswahl gehabt hätte. Aber es wäre, wie soll man sagen, in der Kontinuität nicht glücklich gewesen. Die beste Zeit chinesischer Lyrik endet mit der Song-Dynastie. Da gibt es manche Leute, die sehen es ein bisschen anders. Ich bin aber der festen Überzeugung. Und nach der Song-Dynastie war China ja lange Zeit unter mongolischer Herrschaft, als sich die Literatur und die Literaturgeschichte auch einem großen Wandel unterzuziehen hatte. Also ich glaube, dass dieser Einschnitt schon markant genug war, um das zu rechtfertigen. Jetzt gibt es aber auch noch einen zweiten Grund. Ich kenne mich in der Zeit, die ich jetzt ausgewählt habe, also vom 3. Jahrhundert vor Christus bis zum 12. Jahrhundert, schlicht und einfach besser aus.
Das ist auch ein guter Grund. Aber Stichwort Kontinuität. In diesem Buch, obwohl die Texte, die Sie ausgewählt haben, ja so 1500 Jahre umfassen. Wir haben immer auf der linken Seite das chinesische Original und auf der rechten Seite die deutsche Übersetzung. Sie haben die Originale alle in einer ganz bestimmten Schrifttyp besetzen lassen. Mhm. Die sehen so relativ blockartig aus. Das sind, genau. Und das führt auch dazu, rein optisch gesehen, dass diese Gedichte, obwohl sie wirklich in einem sehr langen Zeitraum entstanden sind, so zusammengehörig wirken.
Das mag sein. Also ich habe da die chinesische Kanzleischrift verwendet, die es ab dem 4., 3. Jahrhundert vor Christus gab, in der viele, viele Texte verfasst worden sind. Das heißt, ich habe eine Schrift verwendet, die nicht der heutigen entspricht, der heute üblichen, sondern aus der Zeit der Entstehung der Gedichte. Und ich finde das einfach ästhetisch sehr anspruchsvoll.
Und als Sie die Texte zusammenstellten, an welche Leser haben Sie dabei gedacht? Wer sollte oder wer könnte diese chinesischen Freundschaftsgedichte in Deutschland lesen? An wen dachten Sie?
Also ich dachte an zwei Gruppen. Ich dachte natürlich durchaus auch an Leute, die vertraut sind mit chinesischer Kultur und auch an den chinesischen Texten selber Freude haben. Wichtiger war mir natürlich die Allgemeinheit, die an dem Thema interessiert sein könnte. Und ich sehe darin vielleicht auch eine Möglichkeit, Menschen an die chinesische Kultur heranzuführen, mit so einem kleinen Zuckerle, das in dem Fall die Freundschaft ist.
Freundschaft ist etwas absolut Universales. Ich muss sagen, ich konnte mich sehr gut darin wiederfinden. Ich fand es gar nicht so fremd.
Geht mir genauso, gilt übrigens für sehr viele chinesische Gedichte, gerade aus dieser großen Zeit der Dichtung. Die haben ein hohes Maß an Aktualität, allerdings, jetzt muss ich eins einschränken, habe ich auch bewusst Themen herausgegriffen in meinen Gedichtübersetzungen, die eine gewisse Zeitlosigkeit haben und die das etwas Blumen- und Blütenhafte, was ja oft auch in der chinesischen Lyrik vorkommt, vermissen lassen.
Ja, danke schön. Unzertrennlich, sorglos und verrückt. Chinesische Gedichte über die Freundschaft heißt der Band, über den wir jetzt gerade sprachen. Das ist ein Band, den man gut alleine lesen kann und auch dabei über die eigenen Freundschaften nachdenken kann. Ein Band aber auch, den man insbesondere, finde ich, seinen Freunden gut schenken kann. Erschienen ist er im Wallstein Verlag. Übersetzt und herausgegeben wurde er von Thomas Höllmann. Herr Höllmann, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke, Frau Bochert.
Und wer sich mehr für Literatur aus China interessiert, auf der Buchmesse habe ich ein ganzes Podium zu diesem Thema moderiert. Mao und Sci-Fi, neue Bücher aus China, so heißt die Aufnahme. Und wir senden sie übermorgen am Dienstagabend um 22 Uhr. Die Sendung geht langsam zu Ende und ich nenne Ihnen noch einmal die 5 neuen Bücher, die wir heute besprochen haben. Das waren... Zu oft umsonst gelächelt, die neuen Prosastücke von Boto Strauß, Verlag Karl Hanser. Die Jakobsbücher, den aktuellen Roman der Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk, erschienen im Kamper Verlag. Dann Abdelkader Benalis marokkanische Spurensuche Henri Matisse in Tanga aus dem Piet Meier Verlag. Annie Ernauds Mutterbuch Eine Frau, Surkamp Verlag. Und zum Schluss... Unzertrennlich, sorglos und verrückt. Chinesische Gedichte über die Freundschaft aus dem Wallstein Verlag. Die Musik dazu kam vom Album Let's Bash von Joey Omisil. Alle Buchtitel und Rezensionen finden Sie wie immer auf unserer Homepage swr2.de und über die SWR-App. Jetzt hören Sie hier die Nachrichten und um 20 nach 6 senden wir das Hörspiel Bei Trost von Naima Gabriel. Um die Technik kümmerte sich heute Doro Vossen. Am Mikrofon verabschiedet sich Katharina Borchardt.